Paulus hat uns gewarnt vor gesetzlichen Lehrern, die den Leuten gesagt haben, ihr müsst euch zu Gott hinarbeiten, ihr müsst aus eigener Leistung gerecht werden vor Gott. Und er hat sich selbst als Beispiel genannt, im Vers 6. Er hat gesagt, im Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber dann sagt im Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe, der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Haufen Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Seine Gerechtigkeit. Gemeinschaft mit Gott durch das, was Jesus für mich getan hat. Er hat meine Schuld weggenommen. Er hat sein gerechtes Leben für mich gelebt und es wird mir zugerechnet, weil ich an ihn glaube. Und jetzt sagt er im Vers 10, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Jesus hat für uns bezahlt und jetzt kann ich Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich kann ihn kennen und ihn immer besser kennenlernen. Und darum geht es. In Johannes 17 hat Jesus gesagt, dies ist das ewige Leben. Und ewiges Leben ist nicht nur langes Leben, sondern es ist Lebensqualität. Das ist das ewige Leben, das sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott kennen. Beziehung mit ihm, Gemeinschaft mit ihm. Dafür sind wir erschaffen. Und das ist das Höchste unseres Lebens. Paulus hat gesagt, ich habe diese gesetzlichen Regeln gehabt und ich habe versucht, mich dran zu halten, danach zu leben. Aber jetzt habe ich einen Freund, einen Meister, einen Geliebten gefunden. Und ich achte es alles für Dreck, was ich vorher hatte. Gott ist eine Person. Und als Person können wir Gott immer besser kennenlernen. Die Bekehrung ist nur der Anfang. Zu viele geben sich mit zu wenigen zufrieden. Sie sagen, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Okay, das war's. Treffen Gott sozusagen in der neuen Geburt, lernen ihn ein bisschen kennen, aber dann bleiben sie Fremde bis zu dem Tag, an dem sie vor ihm stehen. Gott hat mehr für uns. Hey, das ist wie wenn du den Mann oder die Frau deines Lebens kennenlernst und stellt euch einander kurz vor und das war's. Keine Beziehung entwickeln. Du redest nie wieder mit der Person, bis du dann irgendwann mit ihr vom Traualtar stehst. Hey, das ist komisch. Das ist weniger, als es sein sollte. Vermisst was. Und doch leben so viele Christen in ihrer Beziehung mit Gott auf der Basis und begnügen sich mit dieser oberflächlichen Beziehung. Lehnen sich zurück, bleiben stehen. Begnügen sich nicht mit dem Status quo in einer Beziehung mit dem Herrn, mit vergangenen Erfahrungen. Heute ist wichtig. Gott Jesus will dich tiefer führen. Er hat mehr. Unser Herz ist leer ohne ihm und unser Herz findet keinen Frieden, bis wir ihn finden und bis wir ihn kennen. Aber dann, wenn wir ihn kennen, ist es noch nicht das Ende. Dann will unser Herz immer mehr und mehr und mehr von ihm. David hat gebetet, wie ein Hirsch lechzt nach dem Wasser. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Das ist die tiefste Sehnsucht meines Herzens. Mein Herz sehnt sich wirklich nach dem Himmel, nach dieser ungeteilten, vollkommenen Gemeinschaft mit ihm. Wie ist diese Erfahrung mit Jesus möglich? Wie können wir ihn besser kennenlernen? Na, er sagt uns hier im Vers 10, er sagt uns um ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Hey, das ist wunderbar, Gottes Kraft in meinem Leben zu erfahren. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Man, wie er stark ist in meiner Schwachheit und wo er mich ändert, wo ich so lange aufgegeben habe, wo er mich trägt, durch mich wirkt, wo er Wunder tut. Ich mag das, die Kraft seiner Auferstehung. Wir haben einen starken Freund, der Arnold Schwarzenegger, der ist nichts dagegen. Wie stark ist er da? Allmächtig. Paulus sagt uns im Römer 8, wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Und wir mögen das, die Erfahrung der Kraft seiner Auferstehung. Aber dann lesen wir weiter. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Das haben wir nicht so gern. Das Problem war, Jesus hat diese Prediger noch nie gehört, die Gesundheit und Reichtum und Wohlstand predigen. Das sind Cola-Automaten. Name it and claim it. Sie mich beanspruchen, muss Gott mir geben. Jesus hat gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Jesus hat uns nie ein einfaches, ein problemloses Leben verheißen. Wo wir immer reich sind und immer gesund sind und immer geliebt werden von allen. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir werden angefeindet werden, wir werden missverstanden werden. Aber eines hat Jesus uns verheißen, er hat gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Er wird bei uns sein, er wird mit uns durchgehen durch diese Dinge. Und das macht den ganzen Unterschied aus. Das Leben mit Jesus ist eine Reise mit durch Höhen und Tiefen des Lebens. Und er nimmt uns mit auf diese Reise. Ist so wie eine Ehebeziehung. Gehst gemeinsam durch die Höhen und die Tiefen durch und auf dem Weg gemeinsam lernst du die andere Person immer besser kennen. Und du wirst immer mehr eins. Das ist, was Gott mit uns tut. Und dann, wenn wir am Ende der Reise vor ihm stehen dann, und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann schauen wir in das Gesicht eines Freundes, eines guten Bekannten, nicht eines Fremden. Und wenn wir zurückschauen, dann sagen wir, Mann, es war es wert, diese schwierigen Zeiten, durch die wir gemeinsam durchgegangen sind, dieses Leid. Ich habe damals eine Seite von ihm kennengelernt, die ich vielleicht nie gekannt hat. Der Paulus, ich meine, nachdem der Paulus sich bekehrt hat, hat der Herr ihm all das gezeigt, was er für seinen Namen erleiden muss. Ich meine, Verfolgung und Hunger und Schläge und Steinigung und Schiffbruch, Ablehnung, Krankheit, Gefängnis. Ich meine, er schreibt gerade aus dem Gefängnis. Trotzdem hat der Paulus sich eingelassen drauf. Ich weiß nicht, ob ich gemacht hätte. Ich hätte vielleicht gesagt, danke Herr für das Angebot, aber ich hatte schon was anderes vor mit meinem Leben. Aber nicht so der Paulus. Er hat sich darauf eingelassen, Jesus zu folgen. Und er sagt, es ist es wert. Im Vers 8 hat er uns gesagt, Christus zu kennen ist so viel größer. Das ist unübertrefflich. Es ist jedes Opfer wert. Wir tendieren dazu, schwierige Umstände und Leid negativ zu sehen. In Wirklichkeit sind das Gelegenheiten, Jesus besser kennenzulernen und ihm näher zu kommen. Und dann, wenn wir zurückschauen, dann schätzen wir die Zeit. Wir sagen, Mann, es war hart, aber es war es wert. Ich habe so viel über Jesus gelernt. Ich bin ihm so viel näher gekommen in diesen schwierigen Zeiten. Ich denke, wir alle können das sagen, wenn wir zurückdenken an solche Zeiten in unserem Leben. Das sind unbezahlbare Erfahrungen. Und wir haben Gottes Verheißung, dass er alles zum Guten verwenden wird, wenn wir ihn lieben. Und je mehr wir dieses große Bild sehen, desto einfacher wird es für uns, dass wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Und hey, jeder in unserem Leben, wir gehen alle durch schwierige Zeiten durch. Dann und wann. Das ist das Leben. Das Schöne ist, wir können mit Jesus durchgehen und das macht den Unterschied. Es wird einfacher, durch diese Dinge durchzugehen, wenn wir dieses große Bild im Auge behalten, ohne dass wir deprimiert werden oder frustriert oder in Bitterkeit, in Selbstmitleid verfallen. Weil ich weiß, ich finde ihn dort. Ich bin dort in seiner Nähe. Erinnert ihr euch an die drei Männer im Feuerofen? In Daniel im Kapitel 3? Ah, sie haben sich geweigert, niederzufallen vor dem Standbild. Geweigert, diesen Götzen anzubeten. Und sie haben sie in den Feuerofen geworfen. Und plötzlich sagt der König Nebukadnezar, oh, das sind vier Männer im Feuer. Und die sind frei herumgegangen. Jesus war mit ihnen. Wo haben sie ihn getroffen? Im Feuer. Dort, wo es heiß herging. Dort, wo es schwierig war. In den Schwierigkeiten, würden wir vielleicht heute sagen. Und das Einzige, was verbrannt war, waren die Fesseln. Und die drei Typen, die wollten eigentlich gar nicht rauskommen, wenn der König Nebukadnezar nicht befohlen hätte, hey, kommt raus, wären die drin geblieben. Wir wären lieber mit Jesus im Feuer gewesen, als ohne Jesus, weiß nicht, in Hawaii, auf der Insel, am Strand. Und das ist, was Leid oft tut. Es verbrennt unsere Fesseln, das, was uns bindet. Unsere Selbstsucht, die Dinge, die mich zurückhalten, das lässt mich wieder klar sehen, woraus wirklich ankommt im Leben, was zählt. Und das ist Jesus und die Beziehung mit ihm. Ich finde ihn im Feuer. Und deswegen können wir sagen, Herr, ich will dich suchen in dieser schwierigen Zeit. Ich möchte euch ermutigen, wenn irgendjemand von euch gerade durch so eine schwere Zeit durchgeht, dass ihr das tut. Sagt Jesus, ich will dich suchen. Zieh du mich näher zu dir durch das Ganze. Ich vertraue dir. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Du wirst alles zum Guten verwenden. Du hast das verheißen im Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und ich vertraue dir, Herr. Und ich will dich besser kennenlernen. Darum geht's. Und wie erfahren wir die Gegenwart von Jesus, die Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben? Es schreibt weiter im Vers 10, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott erfahren? Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das ist der Schlüssel, um Gott zu erleben. Schlüssel für ein Leben in Freude und in Fülle. Jesus hat uns gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Ich muss meinen eigenen Leben, meinen eigenen Wünschen, meinen eigenen Plänen sterben und sagen, Jesus, ich will diesen Weg mit dir gehen. Nimm du mich mit auf deinem Weg. Und Herr, wirklich, ich liebe es, mit dir zu gehen und mit dir zu reden, Gemeinschaft zu haben, so gemeinsam durch die schönen und die schweren Zeiten zu gehen. Und ich will dich erfahren, Tag für Tag mehr. Das ist der Schlüssel für ein Abenteuer mit Gott, wo wir ihn erfahrbar erleben. Das ist der Schlüssel. Gehst du mit Jesus? Folgst du ihm? Oder bist du mehr wie so ein eigensinniges Kind, das aufstammt und sagt, nein, ich will nicht weitergehen. Oder nein, ich will in die andere Richtung gehen. Wart ihr jemals mit euren Eltern wandern, als kleine Kinder? Dann kennt ihr das. In Wirklichkeit, die Eltern sind schlauer. Die Eltern, die kennen den Weg zur Hütte. Die wissen, was am besten ist. Und wir sagen, ich will meinen Weg gehen, ich gehe nicht mehr weiter. Und wirklich, wenn wir unseren Weg gehen, dann werden wir wahrscheinlich abstürzen. werden uns selbst zerstören. Und so ist es in unserem Leben mit Gott. Wenn wir wie diese störrischen Kinder sind, wenn wir aufstampfen und sagen, nicht wie du willst, Gott, sondern wie ich will. Ich will nicht bergauf gehen, ich will lieber bergab gehen, den einfachen Weg. Ich will raus aus meinen schwierigen Umständen, von mir aus dem Job, wo ich die Probleme habe, oder diese Ehe mit diesem Monster, oder ich will diesen Schritt nicht im Glauben tun, was du mir aufs Herz gelegt hast. Ich will die Sache nicht aufgeben, die mich hindert auf dem Weg mit dir. Wenn wir das tun, dann versäumen wir was. Dann versäumen wir Gottes Segen und diese wunderbare Gemeinschaft auf dem Weg mit ihm. Und ich lerne es immer mehr, dass sein Weg ist das Beste. Und einfach mit ihm mitgehen. Englischen sagen wir, go with the flow. Einfach mit ihm gehen. Weniger störrisch sein. Und einfach die Wanderung mit ihm genießen, seiner Führung folgen. Das ist der Schlüssel. Mir selbst sterben, das führt zu seinem Leben. Es sagt, indem ich seinem Tod gleichgeschaltet werde, obwohl ich irgendwie hingelangen möge, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Wenn ich mir selbst sterbe, das führt zu seinem Leben. Zu einer Auferstehung aus meinem eigenen Leben. Diesen toten, zerstörerischen, sinnlosen, langweiligen Leben. Dieses Wort Auferstehung hier heißt wörtlich so viel eigentlich wie Herausauferstehung. Und ich glaube, damit ist die Auferstehung aus den Toten gemeint, letztendlich, wenn wir sterben. Aber ich glaube, ist auch gemeint, diese Auferstehung aus meinem toten Leben jetzt, zu seinem göttlichen Leben, was er durch mich leben will. Dass ich mit ihm gemeinsam sein Leben leben kann und seinen Plan, den er durch mich ausleben will. Das ist der Schlüssel zu Leben in Fülle. Einfach gemeinsam mit ihm gehen. Schlüssel zur Freude, sein Leben mit ihm leben, in Gemeinschaft mit ihm. Wir haben gesagt, wir erreichen Glück nicht, wenn wir es auf direktem Weg suchen, diesen Dingen, denen wir nachrennen. Das ist ein Nebenprodukt. Also wenn wir uns selbst sterben und mit Jesus leben, gemeinsam mit ihm dienen und ihm dienen. Im Vers 12 sagt der Paulus nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich meine, diese Fülle, dieses neue Leben in Jesus, es gibt noch so viel mehr von ihm und ich könnte ihn noch so viel besser kennen. Aber ich jage ihm nach. Ob ich es nicht auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Er hat mein Herz berührt. Er hat mein Herz gestohlen. Sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Was ist das Ziel, was ist der Kampfpreis? Ihn vollkommen kennen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip hier, was wir hier lernen für ein siegreiches Leben. Wenn wir das begreifen und umsetzen, dann wird es wirklich einen Unterschied machen in unserem Leben. Also hört nochmal genau zu. Lasst uns aufmerksam sein, was Gott uns hier sagt. Er sagt, ich vergesse, was da hinten, und streck mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu. Und er sagt uns im Vers 15, so viele nun vollkommen sind oder die reif sind, im Glauben lasst uns darauf bedacht sein. Er sagt uns, hey, wir sollen dieselbe Einstellung haben. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Wir sollen auch die Einstellung haben. Eins tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Ich lese nochmal vor. Eins tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Wir haben wieder dieses Bild von einem Rennen, dieses Bild von einem Athleten. Paulus sagt, eines tue ich. Wir sehen hier wieder dieses ausgerichtete Denken, diesen einen Fokus, den er hat. Wir haben das schon im Kapitel 1 gesehen. Und ein Athlet, die erfolgreichsten Athleten sind die, die sich spezialisiert haben auf eine Disziplin. Es sind nicht die, die alles tun. Es gibt so ein paar. Aber die meisten Erfolgreichen sind die, die sich spezialisiert haben auf eine Disziplin. Das ist oft unser Problem als Christen, dass wir zu viele Dinge auf einmal tun wollen. Aber wir wissen, der Schlüssel für Fortschritt und für Wachstum in unserem Leben ist, dass wir ausgerichtet sind, dass wir diszipliniert sind, konzentriert auf eine Sache. Dass wir uns nicht ablenken lassen. Ich denke an Nehemia, als sie die Mauer gebaut haben von Jerusalem. Und seine Feinde haben gesagt, komm, wir wollen uns treffen. Und der Nehemia hat gesagt, ich führe gerade ein großes Werk aus. Ich kann nicht zu euch hinabkommen. Der Feind will auch uns ablenken von dem Wichtigsten, von der einen großen Sache. Und das ist vor allem unsere Beziehung mit Jesus. Und das, was er uns aufs Herz gelegt hat, was betont der Herr gerade in deinem Leben? Vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es dein Dienst. Und wir können auch sagen, wenn der Feind uns ablenken will, ich führe gerade ein großes Werk aus. Aber ganz sicher betont der Herr unsere Beziehung mit ihm. Richtige Prioritäten, die Dinge richtig bewerten, ausgerichtet sein. Eines tue ich, sagt der Paulus. Eines fehlt dir, hat Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt. Eines ist wichtig, hat Jesus zu der gestressten Martha gesagt. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, hat der David gesungen im Psalm 27. Jetzt sagt der Paulus, eines tue ich. Ich lasse mich davon ablenken. Eines tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wenn ein Athlet im Rennen ist, wenn der Wettkampf losgeht, dann ist er auf eine Sache ausgerichtet und das ist die Ziellinie. Eine Sache vor Augen. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Und das Ziel ist wieder Jesus kennen, eine wachsende Beziehung mit ihm. Er ist das Ziel, der Himmel, Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir den Paulus gefragt haben, Paulus, was ist das Ziel in deinem Leben? Er hat gesagt, eine Sache, ihn kennen. Paulus, wofür können wir beten für dich? Er würde sagen, bete dafür, dass ich ihn besser kenne. Paulus, worum dreht sich dein Leben? Jesus zu kennen. Paulus, was ist dein großes Ziel? Was ist die große Leidenschaft in deinem Leben? Was ist das, was dich motiviert? Ihn kennen. Paulus hatte eine Sache im Kopf. War ausgerichtet. Warum? Hat gesagt, das ist das Größte. Das ist unübertrefflich im Vers 8. Alles andere ist Verlust im Gleich zu der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Deswegen sagt er, eines tue ich. Ich jag auf ihn zu, ich will ihn kennen. Und der Paulus hat viel anderes getan. Ich meine, er ist gereist, er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat Briefe geschrieben, er hat Zelte gemacht. Aber alles war in Verbindung mit dieser einen großen Leidenschaft seines Lebens, mit dieser einen Sache. Jesus und ihn kennen. Alles diese anderen Dinge hat er aus der Beziehung mit ihm gemacht. Aus dieser Beziehung mit Jesus hat er ein effektives, ein fruchtbares Leben gelebt. Der D.L. Moody hat mal gesagt, manche Christen sind so himmlisch gesinnt, dass sie auf der Erde nichts taugen. Und für manche stimmt das, obwohl ich glaube, das ist eine falsche Geistlichkeit. Gott wirkt immer mit uns und durch uns und wir lernen ihn kennen im Dienst, gemeinsam mit ihm, in unserem Dienst, in der Familie, im Job, in der Gemeinde. Wir erfahren ihn im praktischen Leben. Jüngerschaft ist was Praktisches, nicht irgendwas Abgehobenes. So, ja. Paulus sagt, ich jage auf das Ziel zu. Das ist was Aktives, da ist Energie dahinter, da ist eine gesunde Anspannung. Nicht so wie der Bauarbeiter, der die Latte nimmt und die Schnecke erschlägt. Sein Kollege fragt ihn, warum hast du das getan? Er sagt, den ganzen Tag lang verfolgt mich schon dieses aufdringliche Biest. Aber wenn wir nicht himmlisch gesinnt sind, wenn wir nicht geistlich ausgerichtet sind, dann, wenn wir nicht auf Jesus ausgerichtet sind, ich glaube, dann sind wir auch nicht gut zu irgendwas auf der Erde, weil dann werden wir deprimiert sein. Und werden wir keinen Sinn haben im Leben und freudlos, frustriert, unerfüllt, unmotiviert sein. Die Bibel sagt uns, Satan ist gekommen, um zu stehlen, um zu töten, um zu zerstören. Sie kommen, um unseren Frieden, unsere Freude zu stehlen, unsere Ehen, unseren Dienst für den Herrn zu töten, unser Leben, unser Zeugnis zu zerstören. Und seine Lieblingsstrategie ist, dass er uns in der Vergangenheit festkettet. Will uns dazu bringen, zurückzuschauen. Er hat die Menschen sogar dazu gebracht, dass sie glauben, dass die Lösung oder der Schlüssel für die Lösung ihrer Probleme die Vergangenheit ist, in der Vergangenheit rumzugraben. Verletzungen nochmal zu durchleben. Wir nennen das Psychotherapie heute. Nein. Hey, für einen Läufer im Rennen ist es keine gute Idee, ständig nach hinten zu schauen. Irgendwann tuk. Rennt er irgendwo an oder stolpert. Das ist, was Satan will. Er sagt, schau zurück. Schau auf deine Erfolge. Man, wir werden stolz. Er sagt, schau zurück auf dein Versagen, auf deine Fehler. Du glaubst, dass Gott dich noch gebrauchen kann? Dich? Nach dem, was du getan hast? Oder, hey, denk dran, schau zurück auf die Verwundungen, auf die Verletzungen, auf die Person, was die dir angetan hat. Und man denkt drüber nach, lass nicht los, bis du so richtig schön bitter und sauer bist. Und er bläht diese Dinge auf aus der Vergangenheit. Und lass uns nicht naiv sein. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt uns die Bibel. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte. Und wirklich, ich möchte sagen, wenn es irgendeinen Menschen gibt, gegen den du Groll hast im Herzen, den du nicht vergeben hast, wo es Dinge gibt, die du ihm noch entgegenhaltest aus der Vergangenheit. So nach dem Motto, was hast du mir vor 3 Jahren, erinnere sich noch, so getan hast. Wenn du das noch in deinem Herzen hast, dann hat Satan dich reingelegt. Dann bist du in seine Falle getappt. Und er ist gerade dabei, dein Leben zu zerstören. Und diese Beziehung mit der Person, die dich verletzt hat. Und er will deine Freude rauben. Ist nicht die Person, sind geistliche Mächte, die uns festketten. Lass es nicht zu in deinem Leben. Wenn es der Fall ist, dann lass es nicht länger zu. Triff jetzt die Entscheidung zu vergeben, den Schlussstrich zu ziehen. Ich meine, wenn Satan uns dazu bringen kann, zurückzuschauen, dann sind wir erledigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt genug in meinem Leben, wo ich versagt habe, wo ich gesündigt habe. Gibt genug Dinge, auf die ich stolz sein könnte, wo ich verletzt wurde, wo ich bitter sein kann. Wenn der Feind uns dazu bringt, zurückzuschauen, dann sind wir erledigt. Hör zu, was Gott uns sagen will heute Morgen. Er sagt, der Schlüssel zu einem siegreichen Leben, zu einem Leben in Freude, zu einem fruchtbaren Leben, ist, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und vergessen ist keine Erinnerungslücke. Was er hier damit meint, das ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, ich lasse mich nicht länger beeinflussen von der Vergangenheit, von diesen vergangenen Fehlern oder Erfolgen oder Verletzungen, die mir jetzt meine Gegenwart versauen. Sondern ich vergebe, wo ich vergeben muss, ich bitte um Verzeihung den Dingen, wo der Herr mich überführt hat, und ich bringe die Dinge in Ordnung. Und dann beanspruche ich im Glauben Gottes Verheißung im Römer 8, 28, dass mir alle Dinge zum Guten mitwirken. Und ich preise ihn und danke ihn für meine Vergangenheit, weil ich ihm vertraue. Und ich weiß, er wird es zum Guten verwenden, ganz egal, was für einen Mist ich gebaut habe oder wie sehr ich verletzt worden bin. Wir haben die Verheißung, er sagt, ich werde es zum Guten verwenden, zum Segen in deinem Leben. Aber dann, wenn ich das getan habe, dann wende ich mich davon ab. Und ich weigere mich, mich noch länger davon einnehmen zu lassen. Ich weigere mich, in Gedanken diesen vergangenen Dingen nachzuhängen. Tag zu träumen. Und einfach immer wieder diese Dinge hochzubringen, die Gedanken drum kreisen zu lassen. Ist was Destruktives, was Zerstörerisches. Stattdessen, was tue ich? Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich jage auf das Ziel zu. Das ist Gottes Lösung. Ich ändere die Ausrichtung meines Lebens, die Ausrichtung meines Denkens. Und ich breche die Macht der Vergangenheit durch die Ausrichtung auf die Zukunft. Und das ist vor allem meine Zukunft mit Jesus und dem, was er in meinem Leben tun will. Leute, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir können Geschehenes nicht ungeschehen machen. Aber was wir machen können, ich kann meine Sicht von der Vergangenheit ändern und meine Einstellung ihr gegenüber. Ist deine Vergangenheit ein Klotz an deinem Bein, der dich behindert und zurückhält von dem, was Gott tun will in deinem Leben, oder ist es ein Baustein für die Zukunft? Weil du weißt, dass Gott es zum Guten gebrauchen wird, dass es zum Segen verwenden wird, und halten im Glauben daran fest. Dasselbe gilt für meine Einstellung der Welt gegenüber. Darum geht es jetzt in den nächsten Versen hier. Wir können die Vergangenheit oft nicht ändern, wir können unsere jetzigen Umstände oft nicht ändern. Aber wir können ändern, wie wir über sie denken, wir können unsere Einstellung ändern. Wir leben jetzt in der Gegenwart. Und wie ich über diese Dinge denke, das wird mein Leben heute bestimmen. Ob ich Freude, Frieden die Beziehung mit Jesus genieße, seine Kraft empfange, ob ich Frucht bringe für ihn, oder ob ich deprimiert bin, verbittert bin, festgekettet, unschädlich gemacht für das Reich Gottes. Einstellung. Wir haben so oft gesagt, ich kann meine Gefühle nicht ändern. Nur Gott kann mein Herz ändern, aber ich kann mein Denken ändern. Und wenn ich mein Denken ändere, dann wird Gott meine Gefühle ändern, mein Herz ändern. Wir reden wieder über Einstellung, über Ausrichtung heute Morgen. Paulus hat gesagt, schau nicht zurück, sondern voraus. Jetzt wird er uns sagen, schau nicht herum oder schau nicht auf dich selbst, sondern schau nach oben. Unsere Einstellung gegenüber der Welt. Im Vers 17, schnell seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich wünschte, ich könnte es immer sagen. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Diesen Brief der Freude beginnt der Paulus zu weinen. Und er hat nicht geweint aus Selbstmitleid, weil er gefangen war. Nee, er hat gesagt, ich freue mich, weil Gott die Situation gebraucht und weil Menschen zu ihm kommen durch meine schwierigen Umstände. Aber weint über andere. Über Leute, die behaupten, Christen zu sein, die in die Kirche rennen, aber die für diese Welt, die für das Fleisch leben, von dem Irdischen, vom Selbst eingenommen sind, die getäuscht sind. Und wir wissen nicht genau, welche Leute das waren. Es gibt zwei Ansichten. Es könnte sein, dass es die Gesetzlichen waren, von denen er am Anfang des Kapitels 3 gesprochen hat, die von Äußerlichkeiten eingenommen waren, von Beschneidung und Essensvorschriften, die stolz auf ihre eigenen religiösen Leistungen waren und selbstgerecht und deshalb Feinde des Kreuzes. Oder andere glauben, dass es genau das Gegenteil war, dass da Menschen waren, die gesagt haben, hey, es ist egal, wie wir leben. Jesus hat für meine Sünden bezahlt, wir sind gerettet. Ist egal, wie ich hier auf der Erde lebe. Ich lasse meinen Lüsten freien Lauf, ich kann sündigen. Wir wissen nicht genau, welche Leute hier gemeint waren. Aber eines wissen wir, sie waren Feinde des Kreuzes. Wollten sich nicht selbst verleugnen, nicht selbst sterben. Ihr Gott ist der Bauch, sie leben für die Befriedigung ihrer Lüste, ihrer Triebe. Die Ehre in ihrer Schande, waren auch noch stolz auf das, was sie tun. Haben Anerkennung von Menschen gesucht. Sie sinnen auf das Irdische, auf das Vergängliche, auf das Materielle. Wir würden sie heute Materialisten nennen. Ja, die waren religiös, die sind in die Kirche gegangen, aber ihr Herz war auf die Welt ausgerichtet. Sie haben gesagt, der Schlüssel zur Freude sind diese Dinge. Dieses Zeug, sei reich, sei schön, gönn dir alles, leb deine Lüste aus, dann wirst du glücklich sein. Und sei stolz drauf, dann wird es dir gut gehen. Wirklich. Der Paulus sagt, ihr Ende ist Verderben. Selbe Wort, was hier mit Verderben übersetzt wird, wird in Markus 14,4 mit Verschwendung übersetzt. Wenn du für das Irdische, für das Materielle, für das Fleisch lebst, wenn das dein Gott ist, dann wirst du nicht Glück finden, sondern Zerstörung ist das Ende davon. Ewiger Schaden und du wirst dein Leben jetzt verschwenden. Frag den König Salomo. Er hat diesen Lebensstil ausprobiert. Im Prediger berichtet er uns über seine Erkenntnisse. Kapitel 2 sagt er, alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herz keine Freude. Und dann zählt er es der Reihe nach auf. Ja, der Schlüssel zum Glück ist Frauen. Salomo hatte 1000 Frauen und Nebenfrauen. Und hey, er war der König, das waren die schönsten Frauen im Reich. Am Ende von der Erfahrung sagt er, es ist Nichtigkeit oder Windhauch. Nix. Ah, der Schlüssel sind Partys, die Sau rauslassen. Hat er es probiert, am Ende sagt er, es ist leer, es ist Nichtigkeit. Schlüssel ist Macht. Salomo war der mächtigste Mann der Welt damals. Sein Schluss ist Nichtigkeit, auch das ist leer. Dann Bildung und Wissen, Wissenschaft. Salomo war der weiseste Mensch, der je gelebt hat, außer Jesus. Er sagt, es war leer. Windhauch. Haschen nach Wind, so du greifst ins Nix. Ah, der Schlüssel zu Glück ist Geld. Reichtum. Salomo war der reichste Mann der Welt. Bill Gates ist ein kleiner Fisch gegen ihn. Wir lesen, es gab so viel Gold, dass das Silber überhaupt nichts wert war zu seiner Zeit. Ich meine, der Typ war reich. Sein Schluss war auch, das ist Nichtigkeit. Das ist leer. Und wir könnten den Elvis und die Marilyn Monroe und den Falco und die heutigen Stars fragen, würden uns dieselbe Antwort geben. All diese Dinge, Geld und Ruhm und Macht und Sex, das macht uns nicht wirklich glücklich. Nicht in sich selbst, nicht wenn wir dafür leben. Salomo hat Jahrzehnte verschwendet, bis er schließlich drauf gekommen ist, ha, das ist es nicht. Das ist es nicht, worum es in unserem Leben geht. Er hat gesagt, das ist der Schlüssel. Fürchte und liebe Gott mit anderen Worten. Paulus hat so gesagt, ihn kennen, mit ihm leben, hey, das ist unübertrefflich. Bis der Salomo das erkannt hat, war er am Ende seines Lebens. Er hat die besten Jahre seines Lebens verschwendet. Es war Zerstörung. Es war Verschwendung. Lass uns lernen von ihm. Lass uns nicht denselben Fehler machen. Und das ist leicht in unserer Kultur. Wir sind so von Materialismus eingenommen, von Autos und Häusern und Urlaub und Kleidung. Gott ist der Bauch, Lustbefriedigung. Menschen leben fürs Wochenende, für Sex und Saufen am Wochenende. Für Äußerlichkeiten, verbringen Stunden im Fitnessstudio und aufpassen, dass die Ernährung perfekt ist und die Schönheitsoperationen und Leute kämpfen gegen das Altwerden. Das ist ein verlorener Kampf. Sind so besorgt, was die anderen denken. Das ist Verschwendung. Verschwenden ihr Leben. Und das Ende ist Leere und Zerstörung. Paulus sagt, unsere Ausrichtung, die Ausrichtung in unseres Lebens, ist eine andere. In Vers 20. Er sagt, in unser Bürgerrecht, oder wo wir herstammen, das ist in den Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichheit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir sind Fremde in dieser Welt. Philippi war eine römische Kolonie in Mazedonien, aber trotzdem, sie hatten das Recht, sie hatten die Gesetze Roms, das Vorrecht von römischen Bürgern. Wir, die Gemeinde, wir sind eine himmlische Kolonie. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind auf der Durchreise und es wird nicht lang dauern, dann sind wir zu Hause. Richtige Perspektive, wir sind nicht in der Heimat. Unsere Heimat ist der Himmel. Die Bibel sagt uns, da wird es keine Tränen, kein Leid, keinen Tod, keine Sünde mehr geben. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und er wird seine Herrlichkeit mit uns teilen und Mann, er wird uns belohnen für all das, was wir für ihn getan haben. Und wenn es nur ein Glas Wasser ist, werden wir es unserem Nächsten geben. Es gibt die Geschichte von diesem Missionars-Ehepaar, die 40 Jahre lang in Afrika dem Herrn gedient haben und alles aufgegeben haben. Und letztendlich waren sie auf der Rückfahrt nach Hause, nach Amerika. Zufälligerweise war auf demselben Schiff war der Präsident Roosevelt. Der war auf einer Safari in Afrika. Als das Schiff eingelaufen ist in den Hafen in New York, die ganzen Massen haben ihm zugejubelt und Kanonen abgefeuert und alle haben ihm zugewunken. Und die Frau hat zu ihrem Mann gesagt, ach, das ist nicht fair. Ich meine, hat Spaß gehabt ein paar Wochen. Wir haben unser ganzes Leben hingegeben, um wirklich fürs Reich Gottes zu arbeiten, um für die Dinge, die wirklich zählen. Und er kriegt so einen Empfang und wir nicht. Und Mann hat gesagt, ja, aber wir sind auch noch nicht zu Hause. Wir sind nicht zu Hause. Es kommt erst. Dort, wo wir belohnt werden, wir können Schätze im Himmel sammeln. Und hier, es ist nicht weise, wenn wir übermäßig viel investieren in unser Ferienhaus am Fuß des Ätna. Ist nicht weise. Wir leben nicht für diese Welt und das Zeug. Wir wissen, es wird verbrennen. Wir leben nicht für uns selbst, weil wir wissen, es wird verschwendet sein. Wir investieren in unser wirkliches Zuhause. Dafür leben wir dort, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Vers 20, unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Und wir schauen auf, Jesus und unser Herr, unser Heiland, unser Geliebter, unser Freund, er kommt wieder und er wird uns nach Hause holen. Dann haben wir das Ziel erreicht. Und eines Tages, hier, da kommt die ultimative Schönheitsoperation. Vers 21, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird zur Gleichheit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Johannes sagt, wenn wir ihn sehen, dann werden wir ihm gleich sein. Und er sagt, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Er wird alle Dinge in Ordnung bringen. Alles wird wieder in Ordnung sein. All die Probleme, die wir jetzt haben, werden gelöst sein. Wir werden in perfekter, ungetrübter Gemeinschaft mit Jesus leben und miteinander. Dann haben wir das Ziel erreicht. Und danach sehnt sich unser Herz. Das ist, worauf wir ausgerichtet sind. Und all das Schöne, was wir hier auf dieser Erde erleben, das ist wirklich nur ein Vorgeschmack. Das ist nur ein Bild von dem, was noch kommt. Wenn wir die Schöpfung bestaunen, wie schön es ist, oder eine Symphonie hören, oder Musik, die unser Herz berührt, oder die Umarmung eines Geliebten genießen. Das ist ein Vorgeschmack. Ein Bild von dem, was wirklich kommt. Wir können uns genießen, wenn der Herr uns diese Dinge schenkt. Aber wir sind nicht eingenommen davon, wir leben nicht dafür. Das ist nur ein Bild. Das ist wie ein Finger, der auf Gott hinweist. Auf das, was wirklich zählt. Und wenn wir für die Welt leben, dann sind wir wie einer, der auf einen wunderschönen Sonnenuntergang hingewiesen wird. Und einer sagt, hey, schau. Und du schaust auf den Finger. Und machst Fotos von dem Finger und bist eingenommen von dem Finger. Und du vermisst das Echte, die Herrlichkeit, den wunderbaren Sonnenuntergang. Und das ist ein Verlust. Wenn wir für das materielle Leben, für diese Welt hier, dann wird das Ende Leere sein und Enttäuschung und zerstörte Beziehungen und ein verschwendetes Leben. Nein, wir leben für den Himmel. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Ich weiß, ich muss mich immer wieder daran erinnern. Es ist so leicht in diesem Materialismus, das Denken der Welt zu verfallen. Nein, wir sind auf dem Weg im Himmel. Wir sind Fremde hier, wir sind auf der Durchreise, nur eine ganz kurze Zeit. Ist die Antwort, ist unser Ziel, ist der Himmel. Gemeinschaft mit ihm. Und während wir hier jetzt auf der Erde leben, da ist Jesus mit uns und wir lernen ihn immer und immer besser kennen. Wenn wir so ausgerichtet leben, dann erfahren wir Freude. Dann können wir die Dinge, die Beziehungen, die schönen Augenblicke genießen, die Gott uns schenkt. Aber wir werden keine Perfektion erwarten. Nicht die letztliche Erfüllung von diesen weltlichen, vergänglichen Dingen. Ich weiß, das ist mein Auto und der Urlaub. Mich letztlich nicht erfüllen. Die Antwort ist der Himmel. Ich weiß, mein Ehepartner oder meine Freunde, die können mich nicht erfüllen. Sie sind nicht die Antwort auf das tiefste Sehnen meines Herzens. Ich kann diese Beziehungen genießen, soweit es geht. Aber die können nie wirklich das tiefste Verlangen meines Herzens stillen. Nicht diese anderen Menschen. Es ist eine Illusion. Und wenn wir das erwarten, dann werden wir sie zerstören. Weil wir sie an Gottes Stelle setzen. Jesus, er ist unser perfekter Bräutigam. Er ist derjenige, der uns perfekt versteht, der uns vollkommen bedingungslos liebt, der immer für uns da ist. Und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen und danach sehnt sich unser Herz. Aber ein Mensch kann das nie erfüllen. Wenn wir so ausgerichtet leben, dann werden wir uns jetzt einen Stress machen. Wenn wir durch schwierige Umstände durchgehen. Wenn die Dinge nicht perfekt sind. Wenn ich mich nicht wohlfühle. Ich erwarte es nicht. Ich weiß, ich gehöre nicht hierher. Ich bin Ausländer. Ich weiß, ich bin am Weg nach Hause. Und ich werde bald dort sein. Und dann, mit dem vor Augen kann ich durchgehen. Durch diese Schwierigkeiten kann sie ertragen. Und kann einfach Gottes Wort folgen und ein Zeugnis sein für Jesus und mit ihm gemeinsam durchgehen. Ich lasse mich nicht festketten in der Vergangenheit, in der Welt. Lass mich nicht vom Feind bestehlen. Sondern die Ausrichtung meines Lebens ist, ihn kennen, Jesus kennen. Und ihn immer besser kennenlernen. Und ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist der Schlüssel unseres Lebens. Ein weiterer Schlüssel hier für Leben in Freude. Das Thema dieses Briefes. Lass uns nicht zurückschauen. Lass uns nicht herumschauen oder auf uns selber schauen. Lass uns aufschauen. Jesus kommt wieder. Eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns immer wieder erinnerst an das, was wirklich zählt. Und Herr, wenn wir nur loslassen würden und die Dinge wirklich annehmen und begreifen, Herr, wäre unser Leben so viel friedvoller und freudvoller. Vater, ich bitte dich, mach uns frei. Mach uns frei von der Vergangenheit, mach uns frei von uns selbst. Von diesen Dingen, Herr, die uns festbinden. Von diesen Lügen des Feindes und diesen Fallen, diesen Tricks, Herr. Mach uns frei. Frei, Herr, nach vorn zu schauen. Auf das Ziel zuzujagen. Und das ist Gemeinschaft mit dir. Ewige Herrlichkeit mit dir. Und dafür danken wir dir, Herr, dass das Beste kommt noch. Und wir freuen uns drauf. Wir danken dir, dass wir diese Hoffnung haben. Wir bitten dich, fülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass, solange wir noch hier sind, Herr, dass wir Zeugen sind für die Menschen um uns. Dass wir Menschen mit uns in den Himmel nehmen. Dass wir Menschen auf dich hinweisen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.